Wir wollen heute Morgen Gott selbst wieder zu Wort kommen lassen. Wie ihr wisst, geht es niemals um meine Meinung oder die Meinung irgendeines Verkündigers, sondern wir werden Gott selbst durch Titus Kapitel 2 zu uns sprechen lassen. Deshalb nehmt bitte eure Bibeln und schlagt sie dort auf bei Titus Kapitel 2. Wir befinden uns mitten in dem Kapitel des Briefes von Paulus an Titus. Wir betrachten den Abschnitt, der sich mit dem Charakter einer gesunden Gemeinde befasst. Der Charakter einer gesunden Gemeinde. Und das ist unsere sechste und letzte Botschaft in dieser Serie. Es gibt eine fast endlose Anzahl von Strategien, Methoden und Techniken unterschiedlichster Arten, die entwickelt wurden, um die Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das Ziel ist als solches ehrbar. Das Bestreben ist richtig, denn es ist die Hauptaufgabe der Gemeinde, zu evangelisieren. Aber wie wir schon beim letzten Mal bemerkten, sind einige der Vorgehensweisen und Grundlagen nicht wirklich biblisch fundiert. Es ist erschütternd zu erleben, wie viel Zeit, wie viel Geld und wie viel Bemühung und wie viel Arbeitskraft für die evangelistischen Strategien, für die Programme und Veranstaltungen, für Kreuzzüge und Medienkampagnen eingesetzt werden. Es sind Hunderttausende von Euros und buchstäblich fordert das gesamte Leben von Menschen. Und das Tragische dabei ist, dass das Neue Testament keine dieser Strategien zur Massenevangelisierung aufweist. Selbst eine Strategie zur Verteilung von Schriften können wir nicht finden. Und man kann schon gar nicht eine Strategie für Medienkampagnen finden. Wir können eigentlich gar keine Strategie für irgendetwas finden, außer einem sehr schlichten neutestamentarischen Plan zur Evangelisation. Die Bibel gibt hier kein Vorbild dafür, wie wir die Aufmerksamkeit von Massen erregen können. Es gibt lediglich einen Plan dafür, wie wir die Aufmerksamkeit einzelner Menschen erregen können. Bitte versteht mich nicht falsch. Der Plan im Neuen Testament beinhaltet zwar definitiv die Verkündigung des Evangeliums, aber es ist in erster Linie ein Plan für ein persönliches Zeugnis und persönliche Evangelisation. Wir könnten einen großen Spendenaufruf starten und uns bemühen, Anzeigen in den örtlichen Zeitungen zu schalten. Wir könnten Werbespots im Fernsehen und Radio kaufen. Vielleicht könnten wir ein Stadion mieten und irgendeine große Aufführung inszenieren, die die Aufmerksamkeit der Menschen erregt und sie dann am Ende mit dem Evangelium konfrontieren. Wir könnten vielleicht sogar Reklamewände entlang der Schnellstraßen in unserer Gegend kaufen, so wie es auch gemacht wird. Ja, wir könnten anderen in einem großen Umfeld das Evangelium bringen, aber wisst ihr was? Wir könnten ein wahres Vermögen ausgeben und uns selbst an den Rand des Ruins bringen, nur um das Wort in der breiten Masse zu verbreiten. Und dann könnten wir an den unteren Rand von jeder Anzeige den Namen unserer Gemeinde setzen, ganz groß, Bibelgemeinde Berlin. Aber ich sage euch etwas, wenn ihr dann aber als Mitglieder der Bibelgemeinde Berlin in der Gemeinde kein gottesfürchtiges und verwandeltes Leben führt, wäre all das Geld vollkommen verschwendet. Andererseits, wenn ihr ein gottesfürchtiges und verwandeltes Leben führt, können wir uns das ganze Geld sparen. Das ist es, was der Apostel Paulus Titus ans Herz legen will, damit dieser es in den Gemeinden auf Kreta verbreitet. Der einzige Plan, den das Neue Testament für Evangelisation kennt, ist persönlich, abgesehen von der Verkündigung durch von Gott berufene gesalbte Prediger, die diese Gabe haben. Selbst wenn wir damit immer mit Vorsicht umgehen, selbst Statistiken belegen die Bedeutung des persönlichen Zeugnisses. Ungefähr 90% aller Menschen, die darüber befragt wurden, wie sie Jesus Christus kennengelernt haben, erwähnten einen persönlichen Zeugen, einen Freund, einen Verwandten, jemanden, dessen Leben sich auf ihre Leben ausgewirkt hatte. Weniger als 10% der Menschen, die zu Christus kommen, tun dies aufgrund von etwas anderem als einem persönlichen Zeugen. All die Massenmedien, Fernsehen, Radio, alle Methoden zur Massenevangelisation, alle Kreuzzüge, alle Musikkonzerte mit beabsichtigten evangelistischen Schwerpunkt, die sich über dieses Land und andere Länder ausdehnen, all die Treffen in Stadthallen und Konferenzzentren, all diese Dinge, die sich überall auf der Welt ereignen und das Evangelium einfach unter der breiten Masse streuen, können die gleichermaßen gewaltige zur Schaustellung von wirkungslosen, negativen Zeugnissen durch Menschen, die den Namen Christi anrufen und gleichzeitig öffentlich und skandalös sündigen, nicht überwinden. Ich meine, ihr müsstet glauben, dass der durchschnittliche Ungläubige, der als Beobachter des Christentums Notizen macht, zu dem Schluss kommen wird, dass es sich gut anhört. Aber ich bin mir da nicht so sicher, dass das wirklich so ist. Denn die Flut von Informationen kann in keiner Weise den Skandal der Menschen überwinden, die behaupten, Christen zu sein und leben, als seien sie es nicht. Von Menschen, die einen errettenden Gott verkündigen und eine Lebensweise an den Tag legen, die nicht von der Sünde erlöst wurde. Wenn wir sagen, Gott ist ein Retter, dann sollte unsere Lebensweise auch den Eindruck vermitteln, wir seien errettet. Wie der deutsche Philosoph Heinz sagte, zeige mir euer erlöstes Leben und vielleicht wäre ich dann geneigt, an euren Erlöser zu glauben. Paulus und Titus waren hier mit etwas Ähnlichem konfrontiert. Betrachtet einmal Kapitel 1, Vers 16. Es gab einige Leute, die auf Kreta unterwegs waren. Und in Vers 16 lesen wir, sie gaben vor, Gott zu kennen. Das ist ihre Behauptung. Sie gaben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugneten sie ihn. Und er sagt, sie seien verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Ich hoffe, ihr versteht, dass Ungläubige schon seit sehr langer Zeit den Heucheleien des Christentums ausgesetzt waren. Nicht nur heutzutage, sondern schon zur Zeit von Paulus gingen Menschen umher und behaupteten, Gott zu kennen, während sie ihn gleichzeitig durch ihr Leben verleugneten. Egal wie breit gestreut ihr darüber redet, und wie weit ihr die Botschaft verkündet, egal wie ihr sie fördert oder wie viele Euros dafür verwendet werden, dass die Botschaft von jedem gesehen oder gehört wird, wenn die Lebensweise derjenigen, die den Namen Christi anrufen, unglaubwürdig ist, so wird jede Bemühung ein abruptes Ende finden. Diese Bemühung ist sogar unverhüllte Heuchelei. Was für ein Makel für den Namen der Heiligkeit und die rettende Macht Gottes in Jesus Christus stellten diese Menschen dar. Sie behaupteten, Gott zu kennen, ihn aber in ihrer Lebensweise verleugneten. Ihr könnt nicht predigen, Gott ist ein errettender Gott. Jesus sei gekommen, um von Sünden zu erretten. Wenn euer Leben dann noch gleichzeitig voller Sünde ist. Das passt nicht zusammen. Von der traurigsten Situation, die in Vers 16 angedeutet wird, geht er jetzt zu Kapitel 2, und beginnt in Kapitel 2 mit den Worten du aber. Und das ist ein Gegensatz, den er hier aufstellt. Andererseits sagt er, es ist mir ein großes Anliegen, dass du nicht so bist wie jene Leute. Deshalb, Titus, musst du reden, was der gesunden Lehre entspricht. Du musst die alten Männer anleiten, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu sein. Und du musst die alten Frauen gleicherweise anleiten, dass sie sich so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen und du als Vorbild der jungen Männer in allen, mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke mit Keuschheit und unverfälschter Lehre, mit würdigem Ernst und gesunder und tadeliger Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Dann ermahne die Sklaven, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allen gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue erweisen oder beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Seht ihr, hier geht es um Evangelisation. Hier geht es letztendlich um etwas, das in drei Aussagen zusammengefasst wird. Eine am Ende von Vers 5, wir haben diese Finalsätze schon mehrmals angesehen, aber ich mache das nochmals. Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Die zweite am Ende von Vers 8, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Und die letzte am Ende von Vers 10, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Alle drei Aussagen beginnen mit dem griechischen Partikel hina, der auf einen Finalsatz hinweist, den Zweck. Der Zweck dieser Lebensweise besteht darin, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird, dass der Gegner beschämt wird und zum Schweigen gebracht wird und dass diejenigen, die uns beobachten, wirklich sehen mögen, dass wir einen errettenden Gott haben, einen Gott, der Menschen von der Sünde erlöst. Paulus bringt diese enorme Anweisung in den Versen 11 bis 14 dann zum Höhepunkt, indem er sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Warum? Zu welchen Zwecken? Zu evangelistischen Zwecken. Gott, so sagt er in Vers 14, hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum gereinigt, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gott wünscht sich ein heiliges Volk. Das ist die primäre Evangelisationsstrategie des Neuen Testaments. Gott ist ein errettender Gott. Und er rettet uns von der Sünde zur Heiligkeit und wir verkündigen das, indem wir auch entsprechend leben. Jesus selbst betonte das in der Bergpredigt, als er sagte, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Petrus wiederholte denselben Gedanken in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 12. Führt einen guten Wandel, und in den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und das ist der Zeitpunkt von Christi Wiederkehr. Aber hört mir jetzt einmal gut zu. Ein gottesfürchtiger Charakter in der Welt ist die größte evangelistische Strategie. Paulus sagt in Philipper 2, 14 und 15, wir sollen wie Himmelslichter in der Welt leuchten inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und ehrlich gesagt, wenn das Leben von Gläubigen diese Art von Glaubwürdigkeit und Integrität nicht aufweist, wird die Welt unsere an die Massen vermarktete Botschaft niemals schlucken. Niemals. Eine Strategie, die sich in Kapitel 2 entfaltet, arbeitet Paulus durch die ganze Familie, die älteren Familienmitglieder und die jüngeren Familienmitglieder. Beide sind dafür verantwortlich, so zu arbeiten, dass sie eine evangelistische Wirkung haben. Und wir haben über die älteren Männer, die älteren Frauen und jüngere Männer bereits gesprochen. Eine Gruppe ist aber noch übrig und wir kommen zu dieser letzten Kategorie in einem Haushalt in früheren Zeiten, den Sklaven. Vers 9 und 10. Und er sagt in Bezug auf diese, die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen. Und hier kommt der Grund, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Familien in früheren Zeiten bestanden in der Regel aus den Alten und Jungen und das würde sehr häufig die Großeltern beinhalten und manchmal sogar Tanten und die Onkel. Und die Jungen wären dann die Eltern, die Kinder, die Vetter, die Cousins, Cousinen und wer auch immer dabei war. Es mochte einen sehr erweiterten Haushalt geben, Ein anderer Teil des Haushalts in früheren Zeiten waren jedoch auch die Sklaven oder Knechte, die Diener. Und das griechische Wort lautet doulos. Es bezieht sich buchstäblich auf jemanden, der einem anderen unterworfen ist, jemanden, der unfrei ist. Wir sind damit vertraut, dass das Römische Reich sich im Prinzip für seine gesamte Arbeit auf Sklaven verließ. Sie waren in früheren Zeiten ein sehr zentraler Bestandteil des Lebens. Sie machten die Arbeitskräfte der römischen Welt aus. Und ja, stimmt, dass viele Sklaven schlecht behandelt wurden. Aber viele von ihnen wurden schlecht behandelt, viele von ihnen wurden betrogen. Was rechtmäßig ihnen gehörte, wurde ihnen weggenommen. Sie wurden misshandelt, sie wurden auch geschlagen und manche von ihnen wurden sogar getötet. Sie wurden brutal behandelt. Aber andere wiederum wurden geliebt. Und man kümmerte sich um ihr Wohlergehen. Andere dienten freiwillig, selbst nachdem man ihnen die Freiheit angeboten hatte, weil sie ihre Familien, deren Mitglied sie geworden waren, so sehr liebten. Ein Sklave durfte auch heiraten und seine eigene Familie haben. Und sehr häufig würde ihm ein Landbesitzer ein eigenes kleines Haus und sein eigenes Stück Land geben. Und auf diese Weise konnten diejenigen, die viel hatten, sich um die kümmern, die weniger hatten. In diesem Abschnitt geht es nicht um den Zustand der Sklaverei. Es ist keine Diskussion darüber, in welcher Situation die Sklaven sich unter Umständen befanden. Der Abschnitt besagt einfach, wenn ihr ein Sklave seid, seid ihr verpflichtet, so zu leben, dass ihr die Aufmerksamkeit auf die errettende Macht Gottes lenkt, die durch euch, euch Sklaven, unter Beweis gestellt wird. Sklaverei gehörte zum Leben im Alten Testament. Und sie gehörte zum Leben im Neuen Testament. Die Schrift reguliert die Sklaverei sehr sorgfältig. Sie zeigt uns, wie diese funktionieren soll und wird deshalb genau beschrieben. Wenn die Schrift richtig ausgelegt wird, ist es im Prinzip nicht mehr als eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Sie ist Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Jemanden zu dienen konnte sehr vorteilhaft sein, falls man gut diente und euer Herr euch gut behandelte. Ebenso wie es ein enormer Vorteil sein kann, ein Angestellter bestimmter Unternehmen zu sein, aufgrund der Art und Weise, wie diese für ihre Angestellten sorgen. Sklaverei in früheren Zeiten konnte ein sehr nützliches Element der Gesellschaft sein. Warum? Weil sie es Menschen, die Mittel hatten, ermöglichte, diese jenen zu geben, die für sie arbeiteten. Damit boten sie ihnen die Möglichkeit, Würde durch Arbeit zu erlangen, sich ihren Unterhalt zu verdienen und Erfolg zu haben. Einige Sklaven aus dem Alten Testament liebten ihren Herrn so sehr, dass sie im Jubeljahr, das heißt im 50. Jahr, bei ihren Herren blieben. Alle 50 Jahre konnten sie dem Gesetz nach frei sein und zu ihren ursprünglichen Familien zurückkehren. Aber einige weigerten sich zurückzukehren, weil sie eben gerade diese Familien, in denen sie so lange gelebt haben, liebgewonnen hatten. Und so gab es einen Brauch. Der Sklave würde sich gegen eine Tür oder einen Türpfosten stellen und sein Ohr würde gegen diesen Pfosten gehalten und sein Herr würde eine Ahle, ein nadelartiges Werkzeug durch sein Ohr stecken. Das altertümliche Piercing ist das ja. Auf diese Weise brachte ein Sklave zum Ausdruck, ich diene freiwillig und ich diene bereitwillig. Leute, es gibt nichts dagegen auszusetzen an dieser Art von Bereitwilligkeit. Es gibt nichts auszusetzen am Dienen. Jesus selbst sagte sogar, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und er sagte auch, nicht derjenige, der über euch herrscht, ist der Größte, sondern derjenige, der euch dient. Vor Gott beinhalten Arbeit und Dienst eine wunderbare Würde. Und dann verwendeten unser Herr und die Apostel die Sklaverei als Motiv für geistliche Unterweisung, indem sie den Christen, der Christus gehört und ihm dient, mit einem Sklaven gleichsetzen. Und damit haben sie denjenigen, der dient, Würde verliehen, ihn erhoben und gepriesen. Und deshalb ist das Anliegen dieses Textes nicht Revolution oder irgendwie eine Rebellion. Es ist auch nicht das Thema ist nicht Gleichberechtigung oder gleiche Freiheit, sondern es ist die Verantwortung eines Angestellten, über dem jemand steht. Das ist das Thema. Es geht darum, sich so zu verhalten, dass sehr offensichtlich wird, dass er die verwandelnde Macht Gottes in seinem Leben erfahren hat. Und das Neue Testament enthält viele Anweisungen darüber, wie Arbeitgeber, Herren, Chefs und Leiter handeln sollen. Aber die vor uns liegende Anweisung befasst sich eben mit diesen Sklaven. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass Paulus im Allgemeinen bei Zusammenkünften der Gemeinde zu Korinthern sagte, es sind nicht viele Vornehme und es sind nicht viele Mächtige, die in der Gemeinde sind. Und es scheint so, als ob der größte Zustrom von Christen aus den unteren Gesellschaftsschichten kam. Und es war für sie sehr wichtig, sich angemessen zu verhalten, ebenso wie auch für uns. Es gibt drei andere wunderbare Texte, mit denen wir uns kurz befassen. Ich möchte sie lesen und dann kurz kommentieren. Geht einmal zu Kolosser 3, Kapitel 3, zurück. Hier werden einfach die Voraussetzungen für das geschaffen, was er in Titus sagen wird. Kapitel 3. Ich möchte nur auf ein paar Dinge hinweisen, weil sie wieder auftauchen werden, wenn wir den Titus-Text lesen und durcharbeiten. Der Apostel Paulus weist die Christen in Kolosse an, wie sie sich geistlich verhalten sollen. Wenn das Wort Christi reichlich unter ihnen wohnt, wenn sie wirklich von der Schrift gelenkt werden, dann sagt er in Vers 22, Kapitel 3, 22, werden sich gottesfürchtige Sklaven wie folgt benehmen. Sie gehorchen in allen Dingen ihren leiblichen Herrn nicht mit Augendienerei, das heißt, etwas nur nach außen hin zu tun, wenn diese zusehen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, das heißt in Aufrichtigkeit des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Denn das heißt hier in Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Weil ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn des Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Text. Wenn wir heute Angestellte sind, dann wird das zum wichtigsten evangelistischen Einsatzgebiet werden, in dem ihr euch je befinden werdet. Das ist der Ort, an dem ihr evangelisieren sollt. Das ist euer Platz und das ist euer Missionsfeld. Und Paulus sagt, ihr sollt in allen Dingen denen gehorchen, die eure Herren sind. Ihr sollt das nicht in irgendeiner Form von Augendienerei tun, das heißt, eure Pflicht widerwillig zu erfüllen und dabei euren Chef im Auge zu behalten, damit ihr arbeiten könnt, wenn er euch zusieht. Und ihr es nicht einfach tut, ja, um den Menschen zu gefallen, sondern ihr fürchtet den Herrn mit aufrichtigen Herzen. Darum geht es. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr zeichnet euch durch eine gesunde Furcht aus, dass Gott euch züchtigen wird und züchtigen könnte, wenn ihr nicht den Dienst leistet, den er euch aufgefordert hat, zu leisten. Nun, vielleicht fragt ihr jetzt, warum alles in der Welt ist es Gott so wichtig, was ich an meinem Arbeitsplatz tue? Und die Antwort lautet, weil das evangelistische Auswirkungen hat. Denn wenn ihr ein Christ seid, veranschaulicht ihr Gott am Arbeitsplatz. Und jegliche Untauglichkeit bei dieser Veranschaulichung führt dazu, dass die Wahrnehmung von Gottes Person bei einer anderen Person abgewertet wird. In Vers 23 sagt er, alles, was ihr tut, tut deshalb von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr arbeitet für den Herrn, egal wo ihr arbeitet. Das ist wunderbar. Nun, vielleicht wendet ihr jetzt ein, aber ich bin doch nun mal an diesem Arbeitsplatz und mein Chef ist so und so, Herr. Ja, ihr Lieben, diese Arbeit ist nicht mehr als ein Mittel, durch das ihr die Macht Gottes vor den Augen von Ungläubigen ausleben könnt. Ja, die euer Leben betrachten und zur Schlussfolgerung gebracht werden können, dass Gott ein errettender Gott ist und deshalb für sie attraktiv ist. Deshalb seid ihr da. Und in Vers 24 lesen wir, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Er ist der Herr, Christus, dem ihr dient. Und ihr werdet von ihm eine Belohnung für euren Dienst erhalten. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Es ist nicht nur das Gehalt, das ihr bekommt. Ihr kriegt auch noch Lohn dafür. Von dem Herrn. Euer Anliegen sollte nicht sein, ob ihr befördert werdet oder eine Gehaltserhöhung bekommt, sondern was unser Herr sagen wird. Wenn er meinen Dienst bewertet und was die Belohnung dafür sein wird. Andererseits lesen wir in Vers 25, wenn wir Unrecht tun, wird Gott uns die Konsequenzen für unser Unrecht tragen lassen. Bei unserem Herrn gibt es kein Ansehen der Person und egal, welchen Rang ihr in eurem Unternehmen einnehmt, wenn ihr bei Gott nicht das tut, was er will, dann wird er euch unparteiisch einige Konsequenzen tragen lassen. So, und ihr schlagt einmal Epheser Kapitel 6 auf, ein weiterer paralleler und ebenso provokativer Text. In Epheser 6, Vers 5 finden wir ähnliche Worte. 6, Vers 5, ihr Knechte, wieder Douloi, eigentlich Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren. Das ist euer irdischer Chef, leiblich. Und euer Gehorsam sollte mit Furcht und Zittern erfolgen. Warum? Weil ihr es in Einfalt und Aufrichtigkeit eures Herzens als den Christus tut. Und die meisten Menschen gehen zur Arbeit und tun das, was sie tun müssen, wenn der Chef zusieht. Sie tun, was sie tun müssen, wenn sie wissen, dass jemand sie überprüft. Und einige wenige Menschen können sich darüber erheben und sie werden schwer arbeiten und über ihre Pflicht hinausgehen, egal ob der Chef zusieht oder nicht, weil sie mehr Geld oder mehr Prestige anstreben. Aber all diese Menschen reichen nicht an den Standard eines Christen heran. Wir arbeiten mit Furcht und Zittern und sehen durch unseren Arbeitgeber hindurch in das Angesicht Christi, der unsere Bemühungen beurteilt. Das ist der Unterschied. Paulus sagt in Vers 6, arbeitet nicht mit Augendienerei. Das heißt, Dinge nur dann zu tun, wenn Menschen zusehen, um Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Christus ist euer Arbeitgeber. Christus ist euer Chef und Christus ist euer Herr. Verse 7 und 8 besagen, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Leute, Gott wird euch belohnen. Was für eine gewaltige Wahrheit sich dahinter verbirgt. Gott wird euch belohnen. Und jetzt geht einmal zu 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 1 und 2 dort. Stellen nur ganz kurz fest, dass es in früheren Zeiten so viele Sklaven gab, dass diese Art von Anweisung oft wiederholt wurde. Aber in 1. Timotheus 6 lesen wir in Vers 1, diejenigen, die als Knechte, hier steht wieder wirklich Sklaven, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten. Und hier gehen wir über die Pflicht hinaus zum Respekt. Und ihr tut das, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werden. Wenn du also arbeitest, kannst du Traktate austeilen, bis du schwarz wirst und über euren Herrn reden, bis du dich auffordern lassen musst, das während der Arbeitszeit nicht zu tun und dich wie ein Märtyrer fühlst. Und wenn du an deinem Arbeitsplatz nicht so arbeitest, wie Gott das von dir will, dann gibst du denen um dich herum einen Anlass, das Christentum und Gott zu kritisieren. Leider geschieht das allzu oft. Vers 2 besagt, die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen. Es gab zweifelsohne einige Christen, die das denken würden, weil Galater 3, 28 besagt, nun, es ist weder in Christus ist weder Sklave noch Freier. Da gibt es sowas nicht. Wir sind beide Christen und somit gleich in Christus und die deshalb diese Gleichheit am Arbeitsplatz auch fordern wollen. Aber das ist verkehrt. Paulus sagt, das ist so nicht richtig. Diejenigen, die gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Und dann sagt er zu Timotheus, du sollst lehren und dazu ermahnen. Ich muss das ständig wiederholen, weil es so wichtig ist. Wenn wir also über evangelistische Strategien reden, ihr Lieben, reden wir darüber, wie ihr euer Leben am Arbeitsplatz lebt. Leute, das ist so wichtig. Aber lasst uns nur zu Titus zurückkehren. In unserem Text werden wir 5 Charaktereigenschaften sehen, die werden dort aufgeführt, die jeden christlichen Angestellten auszeichnen sollten. Und sie stehen in direkter Beziehung zu eurem evangelistischen Einfluss. Und diese erste Eigenschaft ist Unterordnung. Vers 9. Die Knechte, Sklaven, ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen in allem. Und wir behalten Epheser 6 im Hinterkopf, der zu Gehorsam mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens aufforderte, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven, die den Willen Gottes tun. Und auch Kolosser 3, 22 stand dasselbe. Und hier wird jetzt zusammengefasst, ordnet euch unter. Das griechische Wort lautet hypotasso. Es wird häufig als ein militärischer Begriff verwendet und bedeutet sich in Reih und Glied einzuordnen, sich einzufügen, sich einzureihen, sich unter etwas einzuordnen. Hier ist es ein reflexives, rückbezügliches Verb, sich selbst unter die Autorität über sich einzuordnen. Ordne dich ein, schere nicht aus. Denn diese Art der Unterordnung ist auch der Schlüssel zur Ordnung in der gesamten gesellschaftlichen Struktur. In der Ehe ist das so, wo die Ehefrau sich ihrem Mann als dem Haupt, vielmehr als dem Herrn unterordnen soll. In der Familie kennen wir sie, wenn die Kinder sich den Eltern und der Autorität ihrer Eltern unterordnen. Und in der Regierung besitzen wir sie, wenn wir als Menschen und als Bürger den König und all jene, die in Autorität über uns sind, ehren und sie anerkennen sollen. Dass die Machthaber geehrt werden, weil sie von Gott eingesetzt sind. Und so erstreckt sich das auch auf das wirtschaftliche Umfeld, dass überall dort, wo Arbeit geleistet wird, diejenigen, die die Angestellten sind, sich denjenigen über ihnen unterordnen sollen. Der griechische Begriff Herren lautet hier Despotes. Und wovon wir Despot ableiten, etwas, was in der Regel mit jemandem assoziiert wird, der absolute Autorität hat. Und das ist die Absicht im Griechischen hier. Es bedeutet ein Herr, jemand, der absolute Autorität hat. Der aktuelle Trend, ihr Lieben, zu Streiks und zur Betonung von Arbeitnehmerrechten, Nichtunterordnung und Nichterfüllung von Pflichten, lähmt die Gesellschaft, lähmt die Wirtschaft und verlästert Gott. Sagt in allen Dingen, ordnet euch euren leiblichen Herren in allen Dingen unter. Selbst wenn dieser Herr eine sehr schwierige Person ist, selbst wenn er eine verdrehte Person ist, in 1. Petrus 2, 18 lesen wir das, auch wenn er unvernünftig ist, sollen wir uns ihm unterordnen. In dieser Unterordnung, so haben wir in Kolosser 3, 22 und Epheser 6 gelernt, soll mit der richtigen Einstellung geschehen, mit Furcht und Zittern, mit der richtigen Hingabe, mit aufrichtigen Herzen, mit der richtigen Gewissenhaftigkeit, um Gott zu gefallen, nicht den Menschen. Und so fängt es mit der Unterordnung an. Ihr wollt einen evangelistischen Einfluss haben und sagt, nun, ich kann euch nicht so sehr gut kommunizieren. Ich bin nicht so gut da drin, Zeugnis abzulegen. Ich bin nicht so mutig. Ich weiß nicht, wie ich an meinem Arbeitsplatz Zeugnis abgeben soll. Wisst ihr, die lassen mich da nicht so viel sagen. Sie lassen mich vor allen Dingen auch nichts austeilen. Der Punkt ist folgender. Wenn ihr einfach so lebt, wie Gott das von euch in eurem Arbeitsumfeld verlangt, werdet ihr ein verwandeltes Leben bekunden, das auf den Verwandler zurückweist. Und das ist Gott. Also ordnet euch unter. Und dann wird das rechte Wort zur rechten Zeit auch seinen Platz finden. Zweite Charaktereigenschaft eines Arbeitnehmers ist Vortrefflichkeit. Vortrefflichkeit. In Vers 9 sagt er, ihr sollt euch euren eigenen Herrn in allem unterordnen und fügt dann hinzu, gern gefällig sein. Mit anderen Worten, ihr strebt danach, demjenigen gefällig zu sein, der Autorität über euch hat. Das Wort für gern gefällig ist ein interessantes Wort. Es wird im Neuen Testament nur von Paulus verwendet, mit einer Ausnahme im Hebräerbrief, Kapitel 13, 21. Und jedes Mal, wenn Paulus es benutzt, hört mir gut zu, bedeutet es immer, Gott wohlgefällig zu sein. Und wir nehmen an, dass es hier dieselbe Bedeutung hat und es wiederholt Epheser 6, 5. Ihr verrichtet eure Arbeit als dem Christus, als dem Herrn, nicht für Menschen, in dem Bewusstsein, dass jedes gute Werk, das einer tut, er vom Herrn wieder empfangen wird. Dasselbe steht in Kolosser 3, 23. Ihr tut es also auf eine vortreffliche Art und Weise. Ihr geht vielleicht zur Arbeit und erreicht ein gewisses Maß an Vortrefflichkeit, um eine Beförderung, ein besseres Gehalt oder einen sicheren Arbeitsplatz zu sichern oder eurem Boss zu gefallen. Aber welche Art von Arbeit würdet ihr verrichten, wenn der Herr Jesus Christus selbst euer Arbeitgeber wäre? Nun, er ist es. Er ist euer Arbeitgeber. Darum geht es. Stellt ihn voll und ganz zufrieden. Dabei geht es bei jeder Art von Arbeit. Selbst wenn ihr mich fragt, so muss ich euch sagen, dass ich die Predigten nicht für euch, sondern für Gott vorbereite. Letztlich werde ich von meinem Gott beurteilt und vor ihm allein muss ich Rechenschaft abgeben, was ich hier verkündige. Und deshalb bereite ich es für ihn vor. Egal welchen Dienst ich euch gegenüber tue, welche Pflichten ich als Hirte erfülle, all das ist minimal verglichen mit der Verantwortung, die ich gegenüber Gott trage. Paulus sagt in der Apostelgeschichte 20, dass er dem Herrn diente mit aller Demut. Er diente dem Herrn, obwohl er unter den Ephesern war. Er diente dem Herrn. Und ihr seid genauso. Eure Aufgabe ist nichts anderes in dem Sinne, dass das ultimative Ziel darin besteht, vortrefflich vor Gott zu sein. Euer Chef hat einen sehr viel niedrigeren Standard als Gott. Und wenn ihr anfangt, nach einem göttlichen Standard zu arbeiten, werdet ihr diesen Mann und diese Frau, was immer es sein mag, es kann ja auch eine Frau sein, überwältigen. Versteht ihr das, was ich in diesem Kontext, im größeren Zusammenhang sage? Ich sage euch, dass der Zweck einer Gemeinde bei der Evangelisation der Verlorenen eben genau damit verbunden ist, wie wir leben. Wo leben wir? Da, wo wir arbeiten. Es gibt eine dritte Charaktereigenschaft, die hier vermerkt und die ebenso wie die anderen nur wirklich einen kurzen Kommentar erfordert. Am Ende von Vers 9, da heißt es, ihr sollt nicht widersprechen. Antilegontos, lego, bedeutet sprechen. Anti ist gegen, ebenso wie im Deutschen wird es oft als Vorsilbe verwendet. Gegen etwas sprechen. Hier geht es darum, nicht zu widersprechen. Ihr sollt nicht, um es vielleicht ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken, ihr sollt nicht stänkern. Ja, Widerworte geben, streiten, rebellieren, euch irgendwelchen Anforderungen widersetzen. Ihr sollt gefügig sein. Und das Wort wird mehrmals im Neuen Testament verwendet, wo es dann als widerstehen übersetzt wird. Manchmal wird es als widerspenstig oder auch verstockt übersetzt. Es geht um den Gedanken, Widerworte zu geben, etwas zu widerstehen, etwas zu vereiteln, abzulehnen und ungehorsam zu sein. Ehrlich gesagt ist es ein sehr häufiger Fehler unter Angestellten. Ja, euch gefällt vielleicht nicht, was der Auftrag ist. Ihr seid mit etwas beauftragt worden. Ihr sagt, ach, das gefällt mir überhaupt nicht. Und aufgrund dieser Tatsache macht ihr das nur mit einer gewissen Halbherzigkeit und ihr werdet dafür sorgen, dass das, was ihr tun sollt, fehlschlagen wird und damit der Chef auch sehen wird, ja, dass ihr sowieso recht hattet. Das ist nicht die richtige Einstellung. Andermal widersetzt ihr euch einfach nur mit Widerworten und sagt, na, da habe ich keine Lust zu oder nee, das will ich nicht. So soll es nicht sein. Wenn es ein geeignetes Forum, hört mir genau zu, wenn es ein geeignetes Forum für Diskussionen gibt, dann nutzt es. Wenn es eine geeignete Dialogstruktur, wo ihr ins Gespräch kommt mit dem Chef, dann nutzt diesen Moment, in der ihr eure Ideen und dann auch eure Einblicke einbringen könnt, dann nutzt das. Aber wenn die Entscheidung erst einmal gefallen ist und der Befehl erteilt wurde, habt ihr diesen auszuführen mit absolutem und uneingeschränktem Engagement. Judas übersetzte ein verwandtes Wort mit dem Begriff Rebellion. Es gibt keinen Platz für Rebellion gegen Autorität. Es gibt keinen Platz dafür, diese in Frage zu stellen. Es gibt keinen Platz dafür, sie zu untergraben. Der Christ am Arbeitsplatz sollte dafür bekannt sein, dass er Autorität respektiert. Wenn die Autorität spricht, tut ihr, was verlangt wird. Die einzige Ausnahme ist, wenn sie etwas von euch verlangen, das im Widerspruch zur Schrift und zum Wort Gottes steht. Aber abgesehen davon müsst ihr eure Pflichten erfüllen, egal, was ihr für weise oder töricht handelt, für unangebracht oder ineffektiv. Ihr müsst dieser Autorität unterstehen. Bemüht euch trotzdem, nach besten Kräften das zu tun. Viertens. Vierte Charaktereigenschaft ist Ehrlichkeit. Vers 10 sagt, nichts entwenden. Oder um es mit einem nicht ganz alltäglichen Wort auszudrücken, veruntreuen. Dieses Wort hört man heutzutage mehr im juristischen Kontext. Es stammt von einem griechischen Verb ab, das im Prinzip trennen bedeutet. Es bedeutet, etwas von hier wegzunehmen und dort drüben abzulegen. Es entwickelte sich zu Unterschlagung oder Veruntreuung. Etwas aus der Kasse nehmen, etwas Bargeld für euch, mehr aus dem Bestand zu nehmen, als für euch vorgesehen war und diesen Anteil dann mit nach Hause zu nehmen. Es bedeutet etwas trennen, etwas beiseite zu legen. Dieser Begriff war eine Umschreibung für leisen und heimlichen Diebstahl. Vergesst nicht, alle Handwerke und alle Künste und alle Berufe in früheren Zeiten lagen in Händen von Sklaven, ebenso wie Unternehmen heutzutage. Und ich meine, es gibt Chefs, aber die Chefs bearbeiten in der Regel nicht die Dinge, die für den alltäglichen Betrieb erforderlich sind. Und in früheren Zeiten wurden jede erdenkliche Betrügerei eingesetzt. Gar nicht so anders wie heute, oder? Daher kommt der alte Ausdruck, mit allen Wassern gewaschen. In damaligen Handwerken wurden geschickte Diebe herangezogen, die jede Möglichkeit kannten, zu stehlen und zu veruntreuen. Wir sehen das heutzutage bei der Zweckentfremdung von Geld, Bagatelldiebstählen, der Fälschung von Spesenabrechnung, dem Diebstahl von Waren, der Manipulation von Aufzeichnungen und sogar von Fußballergebnissen. Dasselbe Wort wird in Apostelgeschichte 5, 2 bis 3, übrigens in Bezug auf Ananias und Sapphira, mit beiseite schaffen übersetzt. Erinnert ihr euch, sie verkauften das Grundstück und sagten, sie würden den gesamten Erlös dem Herrn geben, aber sie unterschlugen ein wenig, sie schafften es beiseite und genau das sollt ihr nicht tun. Ihr könnt darin verwickelt sein, die ganze Zeit über Jesus reden und während eurer Pause bei der Arbeit Loblieder summen, geistlich aussehen und christliche Bücher lesen und wenn jemand herausfindet, dass ihr Geld aus der Kasse genommen habt oder ihr eure Privatkonferenz über das Telefon des Chefs erledigt und dafür sorgt, dass die Telefonrechnung des Chefs hochgeht, dann wird es egal sein, was ihr gesagt habt. Sie werden schlussfolgern, dass euer Gott kein Gott ist, der Sünder ins Heilige verwandelt und dadurch wird Gott verlästert. Seht ihr, überall, wo wir als Christen sind, sind wir zum Zweck der Evangelisation. Und deshalb sind wir da. Du sollst nicht stehlen, ist grundlegend als moralischer Kodex, aber wie viel entscheidender ist es im Leben eines Menschen, der eben zu diesem Zweck der Evangelisation da ist? Ein christlicher Arbeiter wird nützlich sein, um zu gewährleisten, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird und dass Widersacher zum Schweigen gebracht werden, weil sie nichts Schlechtes über Christen sagen können. Und dass der Lehre Gottes in jeder Beziehung Ehre gemacht wird, wenn dieser Arbeiter sich unterordnet, vortrefflich ist, respektvoll, ehrlich und eine letzte Eigenschaft, treu, wenn er treu ist. Die fünfte Charaktereigenschaft ist Treue. Und das ist in Vers 10, wird hier ausgedrückt, sondern in alle gute Treue beweisen. Das Wort Pisteln wird hier am besten als Treue übersetzt. Das heißt Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität. Und Loyalität ist wirklich ein wunderbares Wort. Man hört es nur nicht mehr so sehr oft. Es ist eine vergessene Tugend. Es gab Zeiten, da war bei Sportlern die Loyalität dem Team, der eigenen Mannschaft und den Zuschauern gegenüber wichtig. Seit dem letzten Fußballskandal der letzten Tage scheint das wohl auch nicht mehr so besonders doll zu sein. Und es gab eine Zeit, als es Loyalität gab, sogar Loyalität gegenüber einem Unternehmen. Loyalität gegenüber jemandem, für den oder mit dem man gearbeitet hat. Loyalität gegenüber dem Ehepartner, gegenüber einem Freund. Und heute spricht man kaum noch über diese Loyalität. Ich glaube nicht mal, dass Menschen wissen, was das bedeutet. Heutzutage achtet nur jeder auf sich selbst. Egoistisch, selbstbezogen. Und wir müssen diesen kurzen Ausdruck in Vers 10, sondern alle gute Treue beweisen, verstehen. Das Wort beweisen, das griechische Verb endignomi, bedeutet reichlich Beweise zu liefern. Paulus benutzt dieses Wort immer im Sinne von Beweise liefern. Liefere Beweise dafür, dass du vertrauenswürdig bist, dass du loyal bist, und dass du treu bist. Was für eine wunderbare Tugend das ist. Wie werden wir unsere Gesellschaft erreichen? Unsere Gesellschaft befindet sich wirklich in großer Bedrängnis. Wir brauchen Errettung. Wir brauchen eine von Gott gegebene, mächtige Welle der Heilsbotschaft in unserem Land. Aber meine Befürchtung ist, dass die Menschen sie selbst dann nicht glauben würden, wenn diese über das Land rollen würde, einfach aufgrund dessen, was sie in Christen heutzutage sehen. Und das ist traurig. Und wir wissen auch, wer dahinter steht. Satan weiß, wie er die Integrität Gottes und Christi zerstören kann, indem er Fanatiker, Mörder, perverse Ehebrecher, unzüchtige Diebe und Lügner, Irrlehrer, mit Jesus Christus assoziiert, mit Jesus Christus in Verbindung bringen. Ja, wenn der ein Christ ist, ist unser Ruf verdorben. Und was wird dann irgendjemanden veranlassen zu glauben, dass unser Gott ein rettender Gott ist, der Sünder zu Heiligen macht? Es wird nichts ändern. Alle diese Tugenden haben einen ehrbaren Zweck, indem ihr euch unterordnet, vortrefflich seid, respektvoll, ehrlich und loyal, wird laut dem Ende von Vers 10 Folgendes geschehen. Ihr werdet der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Ihr werdet unseren Gott, der der rettende Gott ist, attraktiv machen. Ehre machen oder zieren ist das Wort kosmeo. Ja, das kennen wir schon. Wir leiten das Wort Kosmetik ab. Das ist im Prinzip ein Wort, das Ordnung bedeutet. Es wird für etwas arrangieren, etwas in die richtige Ordnung bringen, Symmetrie und Schönheit verwendet. Hier könnte das Wort im gleichen Sinne verwendet werden, wie es häufig in früheren Zeiten verwendet wurde, nämlich für das Anordnen von Juwelen in einer Fassung, in einer großen Brosche oder einer Kette. Einem Ring oder einem juwelenbesetzten Krone mit schönen, prunkvollen Schmuck, angeordnet in einer wunderbaren Symmetrie. damit der Schmuck wunderbar attraktiv wurde. Ein christlicher Arbeiter, ein Angestellter, ein Christ an seinem Arbeitsplatz, ein Christ, der einfach ein Christ ist, sich unterordnet, vortrefflich, respektvoll, ehrlich und loyal ist, lässt Gott gut aussehen und macht ihn attraktiv. Und das, meine Lieben, wird Sünder mit der Hässlichkeit ihres Charakters konfrontieren. Und das ist dieser Kontrast, wenn wir diesen Kontrast setzen. Und wenn ihr sagt, euer Gott ist ein errettender Gott, dann werden sie sagen, das stimmt, du bist wirklich anders. Du bist definitiv anders. Und so müssen wir leben, wenn wir effektiv sein wollen, weil Menschen uns beobachten und sie schlussfolgern, dass es entweder etwas Wunderbares, Attraktives an uns gibt oder dass wir sagen, wir kennen Gott, es aber durch unser Verhalten verleugnen. Und das gibt ihnen die Freiheit, die Bibel zu entehren und die Bibel nicht zu glauben, indem sie sie in Verruf bringen, uns kritisieren und dazu berechtigt sind, und Gott betrachten und sagen, ich sehe nichts besonders Attraktives an ihm. Und auf diese Weise wird Gott kontinuierlich verlästert. Wie traurig. Glaub mir, so sehr Christen versuchen, die gesamte Welt mit unserer Botschaft zu überfluten und das nicht schaffen. Satan ist außerordentlich erfolgreich dabei. Wie können wir dem entgegnen? Nicht durch Worte, sondern durch unsere Taten. Amen. Lass uns auch beten.